Ich habe schon eine erste Frage. Warum sprechen Theologen vom Ersten und Zweiten Testament statt Altem und Neuem Testament? Wir müssen uns zunächst natürlich klar machen, dass das Alte Testament der Christenheit gleichzeitig die Heilige Schrift des Judentums ist. Und für das Judentum ist das Alte Testament natürlich nicht Altes Testament. Das ist klar. Es ist ihr Wort, wie für uns natürlich gültiges Wort, aber natürlich nicht Altes Testament. Die Diskussion über die Begriffe kommt vor allem aus dem aktuellen jüdisch-christlichen Dialog. Und nun sagen viele, das Alte Testament, oder wie sollen wir jetzt sagen, das Erste Testament, Torah, trifft nicht das Ganze, Tanach ist die Abkürzung für Torah, Nebuim und Ketubim, Torah, Propheten und Schriften, Tanach, der Tanach hat einen doppelten Ausgang, nämlich einerseits mit dem Neuen Testament der Christenheit, und andererseits mit der jüdischen Auslegung im Talmud und so weiter, das ist die jüdische Tradition. Das Alte Testament ist gleichsam offen für beides. Und jetzt sagen liberale Vertreter in einem jüdisch-christlichen Dialog, das sind beides Möglichkeiten. Zack, fertig. Und in diesem Kontext spricht man dann, um dem Judentum nicht zu nahe zu treten und nichts Böses zu tun, von Erstem und Zweitem Testament. Das sei keine Abwertung im Gegensatz zum Alten Testament, denn alt heißt eben, es ist veraltet. Nun müsste man natürlich klären, wie die Heilige Schrift selber drüber spricht. Und für die Heilige Schrift gibt es tatsächlich die Bezeichnung des Ersten Testaments, des Tanach, und da geht es ja nicht nur um ein Buch, sondern um die Zeit des Ersten Bundes, sie spricht hier tatsächlich von alt. Es gibt einen alten Bund und einen neuen Bund. Und mit dem neuen Bund ist der alte Bund abgeschlossen. Und das sind schon sehr grundsätzliche Sachen. Es gibt natürlich auch Theologen, die das anders sehen, aber es sind vor allem Theologen aus auch ganz stark verwurzelt im jüdisch-christlichen Dialog, die im Grunde sagen, erstes, zweites Testament, das Alte Testament hat einen doppelten Ausgang, der Tanach hat einen doppelten Ausgang, und beide Ausgänge sind im Grunde möglich, und wir sind nun halt die, die das Christentum vertreten. Ist jetzt etwas salopp formuliert, aber so ähnlich ist tatsächlich. Einer der ganz großen Theologen heute, ein katholischer Theologe, der auch ganz großen Einfluss hat in der evangelischen Theologie, Alttestamentler Erich Zenger, schreibt in seiner Einleitung in das Alte Testament gleich im Eingangsteil zu dieser Problematik: Wir können mit dem Judentum das Alte Testament lesen, et si novum testamentum non daretur. Das war jetzt wörtlich zitiert, deshalb lateinisch. Als ob es das Neue Testament nicht gäbe. Wir können mit dem Judentum das Alte Testament lesen, als wenn es das Neue Testament nicht gäbe. Meine, dass es nicht geht. Wir haben als Christenheit den Kanon aus Altem und Neuem Testament. Das müssen wir ganz konsequent durchziehen. Wir können nicht so tun, als ob es das Neue Testament nicht gäbe. Das heißt, wir können zum Beispiel Jesaja 53 nicht nur historisch auslegen. Jesaja 53 ist automatisch gebunden an die Erfüllung in Jesus Christus. Wir können 1. Mose 22, Opferung Isaaks, nicht nur historisch auslegen. Es ist in einer kanonischen Auslegung gebunden an Römer 8. Die kanonische Auslegung. Wir müssen auch ganz arg aufpassen, dass auch in unserem Bereich, das gelingt uns auch im Bengelhaus nicht, das ist der Zwang der Theologie, dass AT und NT auseinanderfällt. Es kann im Grunde eigentlich keine Theologie des AT und keine Theologie des NT geben. Von dem her. Es kann nur eine gesamtbiblische Theologie geben und darin Schwerpunkt AT und NT. Aber da gehen die Disziplinen auseinander und es wird zurzeit, wie gesagt, jüdisch-christlicher Dialog noch stärker. Wichtig ist allerdings, und das wurde hoffentlich vorher deutlich, dass trotz der Bezeichnung Altes Testament, das Alte Testament als Wort Gottes nicht obsolet ist, also nicht zur Seite gelegt werden kann. Das ist nicht passiert. Aber wir können das Alte Testament nicht mehr trennen vom Jesusgeschehen. Das geht nicht. Ich möchte, und ich hoffe, es gelingt, relativ kurz etwas sagen zur methodischen Schriftauslegung. Und bin mir dessen im Klaren, dass wir damit nicht ganz im Plan sind. Aber wir haben es in der Pause abgesprochen, es ist so genehmigt. Zur methodischen Schriftauslegung. Es ist die Grundfrage für die Beschäftigung mit der Heiligen Schrift, braucht es eine Methode? Ich möchte noch einmal sagen, auch darin sind sich die Evangelikalen nicht einig. Bedarf es einer Methode oder, jetzt sage ich es etwas ganz salopp, genügt es, wir lesen den Text und dann macht es der Geist. Es gibt bei uns sehr viel methodenlose Auslegung. Sie ist in der Regel assoziativ. Was fällt mir dazu ein? Ich denke, wir brauchen die Methode, Gerhard Mayer verteidigt auch diesen Punkt, wir brauchen die Methode zur Kontrolle gegen exegetische Willkür. Sehen Sie, man kann wirklich in Texte alles hineinlesen. Und man kann wirklich jeden biblischen Nebenzweig zur Hauptsache erklären. Gegen exegetische Willkür und zur Kommunikation. Ohne eine Methode kann jeder sagen, das hat mir der Heilige Geist gesagt und das ist richtig. Und da lasse ich nicht mit mir drüber reden. Es ist hochinteressant und da haben wir einen gravierenden Unterschied der Propheten des Neuen, der Gemeinde zu den Propheten des AT, wenn Sie lesen 1. Korinther 14. Wer ein prophetisches Wort hat, der soll es sagen. Aber lasst höchstens drei reden und dann soll die Gemeinde darüber entscheiden. Kommunikation. Aber Kommunikation braucht gewisse Regeln, sonst kann man sich nicht verständigen. Eine wichtige Beobachtung, es gab durch die Kirchengeschichte hindurch immer gewisse Methoden, immer. Die haben sich geändert, aber es gab Methoden, die eine gewisse Zeit bestimmend waren. Und indem sie nur eine gewisse Zeit bestimmend waren, daran zeigt sich, es gab immer auch eine Methodendiskussion. Für die aktuelle Situation darf ich sagen, es ist schön, dass auch in der wissenschaftlichen Theologie die Methodendiskussion wieder eröffnet ist. Die Dominanz der historisch-kritischen Methode ist beendet. So, und jetzt machen wir eine olympische Disziplin, nämlich einen Blitzdurchgang, 100 Meter Lauf durch die Kirchengeschichte, nur ein paar kurze Etappen. Erstens Jesus und die Apostel. Es ist interessant, dass wir bei Jesus und den Aposteln ungeheuer viel Auslegung des Alten Testaments haben. Es war also keine Botschaft im luftleeren Raum nach dem Motto, jetzt komme ich und sage euch, sondern eine Verkündigung angebunden an das Alte Testament. Wer das griechische Neue Testament, Novum Testamentum Graece hat, der kann nachschauen, wie viele alttestamentliche Stellen, die sind ja am Ende aufgelistet, wie viele alttestamentliche Stellen im Neuen Testament aufgenommen sind. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon einmal gesagt habe. Ich persönlich bin der Überzeugung, die Bergpredigt ist eine Theologie des Alten Testaments von Jesus. Es fehlt immer noch eine Arbeit zu den Seligpreisungen als Theologie der Psalmen. Aber dann haben wir nach dem das Wort selig, also hier das hebräische Wort, das hier wohl zu lesen ist, Aschre, Makarios griechisch, haben wir am häufigsten in den Psalmen. Und alle Kenner wissen, so beginnt Psalm 1 und so endet Psalm 2. Wir haben dieses Wohl dem glücklich, diese Gratulationsformel am Anfang von Psalm 1 und am Ende von Psalm 2, die zwei thematischen Psalmen, die den Psalter eröffnen, ein Torah-Psalter und ein Messias-Psalm, sind zusammengebunden mit diesem Wort Aschre und genau mit dem beginnt jede einzelne Seligpreisung. Es wäre die Frage, ob wir nicht vor allem mit der ersten Seligpreisung selig sind die geistlich Armen. In den Psalmen geht es ganz häufig um den Armen, um die Armen, um die Anavim, gibt noch andere Begriffe, um den, der in seiner Not keinen anderen Ausweg hat, um zu Gott zu gehen. Ich vermute, dass hier Jesus bewusst Psalmentheologie macht. Was haben wir im nächsten Kapitel? Matthäus 5, ich glaube ab Vers 17 oder 18, da geht es um die Auslegung von Torah und Propheten. Ich bin nicht gekommen, die Torah aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dann geht es um die Auslegung alttestamentlicher Gebote. Ich höre jetzt auf, wir machen jetzt nicht Bergpredigt, aber ich persönlich bin überzeugt, die Bergpredigt ist eine Theologie, Jesu auf der Basis des Alten Testaments. Und damit sehen wir, Jesus legt AT aus. Jetzt haben wir aber bei Jesus etwas Besonderes, nämlich, etwas Besonderes darf ich gleich dazu sagen, etwas Einmaliges und Unüberbietbares. Er legt das Alte Testament aus in der neuen Vollmacht des Messias und Gottessohnes. Dieses Ich aber, ego eimi, ich aber, sage euch, oder ich bin Worte, ist in Anlehnung an 2. Mose 20, ich bin der Herr dein Gott. Und das heißt, Jesus maßt sich in der Auslegung des Alten Testaments göttliche Qualität an. Er ist der zweite Mose, der Mose Redivivus, der wiederkehrende Mose nach 5. Mose 18, 18, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken, der Mose noch überbietet und jetzt in göttlicher Autorität das Alte Testament auslegt. Und jetzt merken wir nicht, abschneidet, sondern neu auslegt von der Erfüllung her in Jesus Christus. Und diese Diese Phase der Auslegung der Heiligen Schrift, die bisher gegeben ist, Kanon des Alten Testaments, als Offenbarung, diese Auslegung mit der Vollmacht, ich aber sage euch, ego, mit der Vollmacht des Gottessohnes ist einmalig. Dahinter können wir natürlich auch methodisch nicht zurück, das ist klar. Es gab dann auch im Judentum und im Christentum gewisse Regeln. Man hat sehr stark typologisch ausgelegt, selten allegorisch. Die wörtliche Bedeutung des Geschriebenen, die Geschichte, das Geschehen an sich wurde nirgends in Frage gestellt. Es ist ja interessant, dass wir mehrere Geschichtsberichte haben, die das Alte Testament nacherzählen. Müssen wir mal wiederum lesen bei Jesus Sirach, das Lob der Väter, wie da Israels Geschichte erzählt wird. Und der Abschluss vom Lob der Väter wurde ja dann umgedichtet oder aufgenommen in dem Lied und danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Das ist, glaube ich, Sirach 46 folgende. Das ist eine Geschichte des Alten Testaments. Was haben wir an Geschichtsverstehen im Judentum vor Jesus? Wir haben Geschichtsrückblicke etwa bei Stephanus. Und es ist hochinteressant, es wird immer schwerpunktmäßig die frühe Geschichte Israels erzählt, als das entscheidende Handeln Gottes. Gerade das, was historische Kritik am ärgsten in Frage stellt, wird im Judentum, Christentum, Urchristentum als Handeln Gottes erzählt. Hochinteressant. Also die wörtliche Bedeutung, die typologische Bedeutung, das Schema Verheißung, Erfüllung, selten allegorisch. Ich mach's kurz. Die nächste Phase wäre die Schriftauslegung in der alten Kirche und im Mittelalter. Es beginnt jetzt ein Ringen um die Frage wörtliche Bedeutung oder allegorische Auslegung. Was ist der Unterschied? Die wörtliche Bedeutung, der sogenannte Sensus Literalis, fragt immer zunächst nach dem Buchstaben Sinn und nach dem historischen Geschehen. Und jetzt sehen Sie, da gab es zu allen Zeiten Schwierigkeiten mit der Geschichte. Was soll ich damit anfangen? Also nehmen Sie zum Beispiel einmal die Genealogien. Was sollen wir denn mit den Genealogien machen? Was hat es uns heute zu sagen? Nicht der Schriftsinn, der historische Sinn, der uns zunächst das Wort ein Stück weit entfremdet. Und deshalb als Alternative immer die allegorische Deutung, das heißt, man sucht in jedem Wort einen geistlichen Sinn. Beides hat seine Gefahren. Die historische Auslegung hat die Gefahr, dass ich beim Text, mit dem Text nicht mehr zu mir komme. Nicht? Wir haben ja zum Beispiel in der historisch-kritischen Methode im Grunde keine Anwendung auf die Gegenwart. Das fehlt im Methodenkanon. Das könnte ich Ihnen an den Methodenbüchern aufzeigen. Es gibt keine Anwendung. Historische Erklärung und der Text ist erklärt. Nicht, es prägt natürlich auch heute den Vorlesungsbetrieb oder den wissenschaftlichen Betrieb. Exegetische Fächer bedeuten historisch auslegen und Punkt. Und da gibt es heute zahlreiche Studenten, die da nicht mehr zufrieden sind. Ist interessant, die Studenten sind nicht mehr zufrieden mit der nur historischen Auslegung. Die allegorische Auslegung hat die Gefahr, dass assoziativ Dinge hineingelegt werden. Ich sage nachher bei Luther ein Beispiel einer Allegorese. Übrigens darf ich gleich dazu sagen, auch bei der Gleichnisauslegung eine ganz große Gefahr, die Allegorese. Da kommen wir noch drauf. Auch da habe ich Beispiele auf Lager. Am eigenen Körper erlebt. Ja. Im Mittelalter wurde dann die Lehre vom vierfachen Schriftsinn entwickelt. Es ging zunächst um den buchstäblichen Sinn, um den moralischen Sinn, was muss ich tun, die anagogische Auslegung, was darf ich hoffen, und den allegorischen Sinn, was soll ich glauben. Wobei weithin in der mittelalterlichen Auslegung der Schwerpunkt auf der Allegorie lag. Wie gesagt, die zwei Schwachpunkte der Allegorese, erstens, das Historische tritt zurück, verliert an Bedeutung, ist unwesentlich, und zweitens die Gefahr der Spekulation, der Willkür. Nächste Stufe, Martin Luther. Es ist interessant, dass Martin Luther die allegorische Auslegung ja zurückgedrängt hat und sagte, wir müssen ausgehen vom Literalsinn, vom Buchstabensinn, denn der Buchstabensinn ist für jeden verständlich. Das, was geschrieben steht, steht geschrieben. Und da sollen wir nicht dahinter zurück. Die Klarheit der Schrift hängt am Buchstaben. Übrigens war natürlich für ihn ganz wichtig, weil er damit sagen konnte, wenn die Schrift klar ist, kann ich sie dem Laien in die Hand geben. Dann brauche ich kein Lehramt, das dem Laien vorschreibt, wie er die Schrift zu verstehen hat. Denn der Buchstabensinn ist klar. Die Klarheit der Schrift. Es ist hochinteressant, wie Luther natürlich selber noch für uns ungeheuer viel Allegorese gemacht hat. Also wenn er selber gegen die Allegorie zurückgedrängt hat und selber noch ganz viel Allegorie gemacht hat, dann können wir ein Bild gewinnen, wie die Allegorie in seiner Zeit war. Ich habe mal etwas bei ihm ein bisschen rumgestöbert, etwa seine Auslegung zum 5. Buch Mose. Da schreibt er etwa, der Übergang über den Jordan des Volkes Israel ist der Übergang vom Alten in den Neuen Bund. Merken Sie, das wird ganz gefährlich. Nicht? Das ist eigentlich keine historische Auslegung. Aber die Frage, ist es tatsächlich gemeint? Und jetzt eine Frage, gibt es da eine exegetische Begründung dafür? Wird der Übergang irgendwo so gedeutet? Oder ist es dann doch nicht, es wird zwar nichts grundsätzlich Falsches gesagt im Ganzen der Heiligen Schrift, aber ist das an dieser Stelle gemeint? Und merken Sie, da wird's mit der Allegorese einfach, da wird es schwierig. Ich mache es ganz kurz, deshalb bin ich schon bei der Orthodoxie. Die Orthodoxie hat ganz stark die göttliche Seite der Heiligen Schrift betont, die Inspiration. Die menschlich-geschichtliche Seite tritt in den Hintergrund. Sie wird im Grunde unwichtig. Dass tatsächlich die Heilige Schrift von Menschen verfasst ist in ihrer Verschiedenheit, da kommen dann sehr starre Verständnisse der Inspiration auf, im Sinne einer mechanischen Inspiration. Ich möchte dazu sagen, man darf hier die Orthodoxie nicht über einen Leisten scheren. Es war sehr unterschiedlich in der Orthodoxie, aber doch eine sehr einseitige Betonung der Göttlichkeit der Schrift, die dann in der darauffolgenden Aufklärung und Neuzeit einen dramatischen Umschlag erlebt hat. Bei allen bisher dargestellten Auslegungsweisen waren diese Grundsätze nicht außer Kraft gesetzt. Wenn man genau aufpasst, es geht ein Ringen immer um diesen Punkt. Die Geschichtlichkeit der Schrift Es ist ein Anstoßen ein Stück weit. Kann man das nicht, diese Anstößigkeit der Geschichtlichkeit, etwas abmildern durch allegorische Auslegung? Übrigens, dann kann ich auch im Grund jede Stelle ganz flott irgendwie neutestamentlich erklären. Also Geschichtlichkeit der Schrift, das ist ein da reibt man sich dran. Ja? Dann natürlich auch die Frage, etwa mit der Inspiration, das Verständnis der Offenbarung, aber im Grunde haben wir nie eine grundsätzliche Infragestellung dieser Punkte, des Kanons, der Offenbarung und auch, dass es Geschichte ist. Nun die Frage, wie wichtig man dann der Geschichte ist, was anderes. Aber über weite Strecken der Kirche, der Auslegungen der Kirche, hätte man nicht in Frage gestellt, dass die Bibel wirklich Geschehenes berichtet. Aufklärung und historische Kritik. In einem langen Zeitraum von mehreren, ja man muss schon sagen, 2 Jahrhunderten, wurde aus einem kleinen Strom und Rinnsal der Kritiker, die gab es immer, in der deutschsprachigen Forschung die Theologie dann, man kann sagen, fast zu 100% bestimmt oder bestimmt hat. Mit Ausnahmen. Im angelsächsischen Bereich ist das nicht so der Fall. Man muss bei der entstehenden Kritik unterscheiden zwischen den Grundlagen, die in Frage gestellt wurden, und dann zwischen den praktischen Auswirkungen und Ergebnissen. Zunächst wurden die Grundlagen in Frage gestellt. Es wurde bald betont, dass zwischen der Vernunft und der Natur und dem, was göttlich ist, kein Widerspruch ist. Vernunft und Natur wurden zu den entscheidenden Erklärungsschlüsseln auch der Bibel. Göttlich in der Heiligen Schrift wurde dann das erklärt, was allgemeine Wahrheit ist. Und es war in der ersten Phase der Aufklärung ganz stark die Moral. Ausgeschlossen wurde die Offenbarung als ein direktes Eingreifen Gottes in diese Welt. Das passt nicht zusammen mit Vernunft und Natur. Kritisch betrachtet wurden auch die einzelnen geschichtlichen Ereignisse. Das Grundsätzliche, Vernunft, Natur, Moral wurde festgehalten. Die einzelnen Geschichten des Alten Testaments wurden sehr früh kritisiert. Was sollen wir mit einem Buch Esther, sagte zum Beispiel jemand. Was sollen wir mit diesen jüdischen Geschichten? Keine Moral, nichts Grundsätzliches, nicht brauchbar. Aus dieser grundsätzlichen Kritik entwickelte sich dann die Kritik an Einzelfragen. Verfasserfragen wurden in Frage gestellt. 5 Bücher Mose, inwieweit von Mose, Jesaja, Psalmenüberschriften, sind sie als Verfasserüberschriften zu verstehen? Hier beginnt dann die ganze Detailkritik. Die Auswirkungen. Die grundsätzliche Kritik führte dazu, dass man die Bibel so betrachtet hat, dass man sagte, das, was die Bibel berichtet an Geschehenem, entspricht nicht in allem dem wahren Verlauf der Geschichte. Und jetzt hat sich die historische Kritik die Aufgabe gestellt, die wahre Geschichte Israels zu rekonstruieren. Das wahre Leben Jesu zu rekonstruieren. Und das geschah anhand der historisch-kritischen Methode. Die historisch-kritische Methode ist das Handwerkszeug der historischen Kritik. Die historische Kritik sagte, das ist jetzt ganz plump gesagt, aber so ist es in der Tat, die vorliegende Geschichte ist so nicht in allem geschehen, wie es hier geschrieben steht. Wie man dann diese Abweichungen, wie das dann anders wird, erklären kann, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber jedenfalls stellt es sich so dar. Wir müssen sehen, dass vor allem das 19. Jahrhundert sehr stark geprägt war vom sogenannten Historismus. Das bedeutet das Interesse an der Geschichte. Und deshalb waren zum Beispiel die Disziplinen Geschichte Israels oder Leben-Jesu-Forschung. Das waren die Themen des 19. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert war atheologisch, war nicht theologisch interessiert. Es gibt aus dem 19. Jahrhundert fast keine Theologie des AT. Wenn, dann gibt es Religionsgeschichten Israels. Ganz interessant. Aber wir gehen hier nicht ins Detail. Wie wird nun methodisch die historische Kritik diesem Ziel gerecht? Ich fürchte, jetzt ist meine Folie wirklich viel zu klein, aber vielleicht können Sie es vorne wenigstens lesen. Ist ein bisschen schräg, aber das macht nichts. Ein Methodenbuch, die Gliederung. Der entscheidende Schritt in der historisch-kritischen Methode zur Auslegung der Bibel ist die sogenannte Literarkritik. Literarkritik. Alles andere ist fragwürdig. Das stimmt nicht ganz. Dieser Schritt steht nach der Textkritik gleich am Anfang. Was wird in der Literarkritik festgestellt? Ob ein Text einheitlich ist, sprich aus einer Hand oder aus mehreren Händen. Wenn ein Text nicht einheitlich ist, sondern aus mehreren Händen, dann haben wir eine Textgeschichte. Und aufgrund dieser Textgeschichte können wir, wenn wir viele Texte haben, historisch-kritische Geschichte Israels rekonstruieren. Also zum Beispiel, was viele von Ihnen wahrscheinlich kennen, 1. Mose 1 bis 3 nicht als Einheit, sondern klassisch historisch-kritische Position, 1. Mose 1 aus dem 6. oder 5. Jahrhundert, 1. Mose 2 aus dem 10. oder 9. Jahrhundert. Wenn ich jetzt diese Texte in diese Zeit einordne, dann habe ich Texte, mit denen ich erklären kann, wie man im 10., 9. oder 6., 5. Jahrhundert dachte. Und ich bekomme einen Rückschluss auf die Geschichte, auf die Schöpfungsvorstellung der Israeliten. Deshalb in der historisch-kritischen Methode die Literarkritik als das Nadelöhr, als ein ganz entscheidender Schritt, durch den alles Folgende durch muss. Ich habe vorher gesagt, wir erleben zurzeit einen Methodenpluralismus, denn die historische Kritik und die historisch-kritische Methode ist in den letzten Jahrzehnten ihrerseits kritisiert worden, aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Gerhard Mayer, das Ende der historisch-kritischen Methode. Ein Pietist, ein Evangelikaler. Eugen Drewermann, ganz andere Ecke, fordert das Ende der historisch-kritischen Methode. Was sagt er? Er sagt, wir dürfen die Texte nicht nur in die Distanz schaffen, nicht nur historisch betrachten, wir brauchen die tiefen psychologische Dimension. Die Kopenhagener Schule, sagt in radikaler Weise, wir sollten die historisch-kritische Methode mit Ehrfurcht bestatten, aber wir sollten sie bestatten. Ihr Ansatz ist, wir können historisch überhaupt nicht sagen, wie es war. Gerhard Mayer, Zuverlässigkeit des biblischen Berichts, Eugen Drewermann, tiefenpsychologisch, Kopenhagener Schule, wir können gar nichts über die Geschichte sagen. Ganz unterschiedliche Ecken, aber alle sägen am Stuhl. Innerhalb der historisch-kritischen Forschung ist hier eine große Nüchternheit eingekehrt. Warum? Weil die historisch-kritische Forschung trotz einer ungeheuer intensiven Forschung im Grund bis heute zu keinen einheitlichen Ergebnissen kam. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in der Schule gelernt hat, Genesis 1 bis 3, javistische Schrift und Priesterschrift, können Sie auf dem aktuellen Forschungsstand vergessen, den Javisten gibt es nicht mehr. Ist vorbei. Es gibt nur noch einige ältere Alttestamentler, die noch den Javisten behaupten, aber der Javist ist abgeschafft. Ich möchte es nicht ausführen, könnte sagen, was dahinter steckt und alles. Ist vorbei. Die Forschung ist derzeit in einer unsicheren Situation, in einer Umbruchssituation. Ich sage das deshalb, das kann man nützen für Alternativen. Eine Alternative in den letzten Jahrzehnten, ganz stark vom angelsächsischen Bereich herkommend, ist die literaturwissenschaftliche Auslegung. Was heißt das? Die literaturwissenschaftliche Auslegung sagt, lasst uns den Text als Ganzen angucken. Mit literaturwissenschaftlichen Methoden betrachten. Also nicht den Text im Sinne der Literarkritik zuerst aufgliedern in verschiedene Strängen und Schichten und Quelle, sondern der Text als eine Einheit. Zum Alten Testament ist im letzten Jahr ein Arbeitsbuch erschienen, Literaturwissenschaftliche Bibelauslegung. Da blendet es etwas, wir reden so, dass man es lesen kann. Und da machen wir eine ganz interessante Beobachtung. Was in der traditionellen historisch-kritischen Methode am Eingang war, die Literarkritik, ist inzwischen auf Platz 7 gerückt. In diesem Methodenbuch, hinter der Geschichte des Textes, verbirgt sich das, was traditionellerweise Literarkritik heißt. Ist hochinteressant. Im Sinne der bisherigen Exegese wird es dann hier besprochen, aber es wurde verdrängt vom ersten Platz viel weiter nach hinten. Und am Eingang steht die Betrachtung des ganzen Textes. Ein ungeheurer Gewinn für uns. Hier gibt es wirklich neue Auslegungserkenntnisse, in dem zunächst vom ganzen Text ausgegangen wird. Ich kann zu diesem Arbeitsbuch von Utzschneider noch nicht ganz Ja sagen, aus dem Grund, weil wir dann in Paragraph 7, Geschichte des Textes, eben wieder klassisch-historische Kritik haben. Mit Literarkritik, Überlieferungsgeschichte, Redaktionsgeschichte, aber nicht mehr vorne dran. Das ist zurzeit die Forschungssituation. Wir haben Ausleger, die sagen, namhafte Ausleger, die sagen, ich arbeite nur noch literaturwissenschaftlich. Die Textgeschichte ist für mich nicht mehr interessant. Im wissenschaftlichen Bereich. Also hier hat sich ein Wandel vollzogen, das sollten wir zur Kenntnis nehmen. Was ist der Nachteil der literaturwissenschaftlichen Betrachtung? Übrigens, hier mit dem Paragraph 7 ist es natürlich keine reinrassige literaturwissenschaftliche Betrachtungsweise. Denn die literaturwissenschaftliche Betrachtungsweise fragt nur nach dem Text. Die reine Literaturwissenschaft interessiert sich nur für den Text. Jetzt kommt eine ganz wichtige Sache. Was ist Ihr Nachteil? Ein rein literaturwissenschaftlicher Ansatz fragt nicht nach der Geschichte. Da gibt es ganz, ganz eindrückliche Äußerungen von Exegeten, die sagen im Grunde, die Geschichte ist mir egal. Frage ich nicht mehr danach. Nur der Text. Hochinteressant, der historisch-kritischen Methode ging es um die Geschichte. Der historisch-kritischen Methode ging es um die Geschichte. Der Literaturwissenschaft geht es um den Text. Gerhard Meyer hat im Anhang seines Buches schon damals eine Methode vorgeschlagen, die historisch-biblische Methode. Bei Gerhard Meyer hat sie leider sehr viele Unterpunkte, damit es wirklich nicht größer geht. Aber vielleicht können wir doch und darin die Alternative sehen. Jetzt gucke ich, ob ich noch ein Blatt habe, dann kann ich es nämlich von hier vortragen. Beim zweiten Hauptteil Erschließung des Textes ist ganz entscheidend auch bei Gerhard Meyer a philologische Exegese, das heißt zuerst die Betrachtung des Textes. Dann kommt etwas ganz Wichtiges, was in allen neuen Arbeitsbüchern zur historisch-kritischen Methode fehlt, die historische Exegese. Und an diesem Punkt merken wir, dass ihm die Geschichte wichtig ist. Es ist interessant, die historisch-kritische Methode hat keine historische Exegese. Es geht um die Textgeschichte, nicht um die Geschichte an sich. Ist hochinteressant. Von der Textgeschichte wird zurückgeschlossen auf die Geschichte, aber es geht primär um die Textgeschichte. Ihm geht es um die historische Exegese. Und wenn Sie jetzt gucken unter 10. Literarische Quellen falsch gegeben. Und für Gerhard Meyer ist hier wichtig, dass sie der Text selber nennt und dass sie nicht, wie in der Literaturkritik, Literarkritik, ohne direkte Nennung einfach erschlossen werden. Eine Besonderheit von Gerhard Meyer ist dann die synthetische Auslegung Kanon als Ganzes bis hin zur kommunikativen Auslegung zur Verkündigung. Darf ich einfach kurz Werbung machen in eigener Sache? Das ist dann die letzte Folie. Ein neues Buch liegt in den letzten Zügen, das ich zusammen mit zwei Freunden erarbeitet habe. Der Text ist weithin fertig. Wir hoffen, dass es in diesem Jahr noch erscheint beim Bruckhaus Verlag. Das Studium des Alten Testaments, eine Einführung in die Methode der Exegese. Hier gibt es gewisse oder deutliche Parallelen zu Gerhard Meyer. Einführung Text, literarische Analyse, nicht Literarkritik. Die Methodenschritte der historisch-kritischen Methode werden in Exkursen besprochen und kritisch erklärt. Exkurs Literarkritik zum Beispiel. Sehr wichtig auch hier die historische Frage. Sehr wichtig ist uns die theologische Auslegung, die auch weithin im Rahmen der historisch-kritischen Methode nicht vollzogen wird, also die gesamtbiblische Interpretation bis hin zu einem kleinen Exkurs der Text in der Verkündigung. ist allerdings speziell ein Buch für das Alte Testament. Und hier hätten wir bei Gerhard Mayers Ansatz, der im Grunde hier ganz ähnlich aufgenommen wird, hätten wir einen historisch-biblischen Ansatz. Historisch-biblischer Ansatz geht im ersten Schritt in der literarischen Analyse vom vorliegenden Text aus. Und hier sind alle Möglichkeiten der Sprachforschung auszuschöpfen. Exegese nimmt dann die historischen Fragen ganz ernst, das Geschehen des Textes, die Verfasserangaben und so weiter. Einer historisch-biblischen Exegese ist die theologische Auslegung ganz wichtig und diese Exegese hat immer zum Ziel letztlich die Verkündigung. So sind heute aktuell drei methodische Ansätze in der Diskussion. Die historisch-kritische Exegese, die immer noch praktiziert wird und auch noch weiterhin praktiziert werden wird. Die literaturwissenschaftliche Auslegung, die immer mehr Befürworter findet. Und die historisch-biblische Auslegung, die ganz stark von der Historizität des Berichteten herkommt, den Text als Ganzes betrachtet und auf eine gesamtbiblische Auslegung und die Verkündigung zielt. Ich finde unsere Zeit spannend, weil die Sache in Bewegung ist. Nicht? Und das finde ich sehr gut. Und ich denke, da kann man auch wieder Neues wagen und sagen, halt, 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 so einförmig und einlinig werden die Dinge nicht mehr gesehen. Der große Knackpunkt bleibt die Geschichte. Da sind die Zweifel sehr groß und da ist historisch-biblische Auslegung eigentlich auf einsamem Posten. Aber ich denke, das ist der Punkt, an dem wir arbeiten und für den wir eintreten müssen, das Geschehen als wirklich Geschehen zu bezeichnen und darum auch zu forschen. Wir machen 12 Minuten Pause.